Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sie hat als neue Frauenministerin erklärt, dass sie Feministin sei und hat manche damit überrascht. Eigentlich sollte es nicht überraschen, weil die Rede ist natürlich von der neuen Frauen-, aber auch Wissenschaftsministerin der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, die ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich sage dazu nicht überraschen, weil wir haben sie ja öfters schon in ihrer Rolle als SPÖ-Frauenvorsitzende die letzten Jahre hier als Gast gehabt. Aber was sagt Ihnen das, wenn im Jahr 2025 offenbar ein paar die Augenbrauen heben und sich denken, wieso sagt die jetzt, dass sie eine Feministin ist?
Sie haben es schon angesprochen, für mich ist das immer ganz klar gewesen, dass ich Feministin bin und heute hier auch sehr stolz sitze in dem Fall und sage, dass ich Feministin bin, weil Feminismus ja nur eines möchte, nämlich eine menschliche Zukunft, eine gleichberechtigte Zukunft für Männer und für Frauen. Und das zu betonen und sozusagen auch die, die glauben, Feminismus ist irgendwie ein böses Bekämpfen von irgendjemanden, denen auch klarzumachen, dass es einfach nur um gleiche Chancen und gleiche Rechte geht, das ist mir sehr wichtig und deswegen sage ich das laut und mit Stolz auch, dass ich Feministin bin.
Eben, das ist der moderne Feminismusbegriff an sich, aber wie konnte es passieren, dass offenbar die letzten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte der Begriff Feminismus in irgendwas Negatives oder wie Wokismus quasi gleichgesetzt wurde, statt diesem Streben nach Gleichberechtigung?
Das hat damit zu tun, dass diejenigen, die eben insbesondere Frauen nicht alle Chancen vergönnen oder auch Frauen zurückdrängen wollen, dann gerne Begrifflichkeiten herausgreifen und die zu diffamieren beginnen. Und das haben wir beim Feminismus auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten teilweise gesehen. Das sehen wir bis heute und deswegen ist es mir ganz wichtig, da einfach auch den öffentlichen Raum sozusagen wieder zu eröffnen mit dem Wort Feminismus, weil es wie gesagt eigentlich um ganz was Wesentliches geht, die gleichen Rechte und die einfach auch 2025 natürlich sein sollten und da lassen wir uns auf keinen Fall von irgendwem beirren.
Wie ist denn da Ihre Bestandsaufnahme der Situation der Frauen? Sie haben ja in den letzten Jahren immer wieder Kritik an Ihrer Vorgängerin Susanne Raab im Frauenministerium geübt. Wie sehen Sie es jetzt?
Die Bestandsaufnahme ist, dass es noch viel zu tun gibt. Wir haben eine große Pensionsschere zwischen Männern und Frauen von 40%. Das beginnt natürlich auch schon im Erwerbsleben, dass eine Lohnlücke zwischen Männern und Frauen besteht, beginnend sogar schon bei den Lehrlingen. Wir haben nach wie vor auch die Gewalttaten an Frauen, die sehr hoch sind. Jede dritte Frau ist in Österreich von Gewalt betroffen in ihrem Leben. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Wir sehen natürlich auch den digitalen Raum, Social Media, wo viel Druck auf junge Frauen auch ausgeübt wird, von Körperbildern, aber auch natürlich von Hassbotschaften, von Übergrifflichkeiten wie Dickpics, die versendet werden. Also da kommen auch noch neue Herausforderungen auf uns zu.
Da haben Sie ja schon die erste, erklären Sie das kurz.
Wir haben uns im Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass das Versenden von unerwünschten Dickpics, also wenn man als junge Frau in der U-Bahn sitzt und einfach via Airdrop zum Beispiel unerwünschte Penisbilder gesendet bekommt, dass das auch unter Strafe gestellt werden soll in Zukunft. Und da schaue ich auch sehr auch quasi positiv auf den einen Fall, wo eine Frau das ja auch durchgekämpft hat und auch Schadensersatz bekommen hat, Recht bekommen hat vor Gericht, dass sowas eben nicht erlaubt sein darf. Und das wollen wir auch gesetzlich verankern. Da bin ich auch schon in Gesprächen mit der Justizministerin Anna Sporer, die hier auch eine starke Bündnispartnerin ist, weil es ganz klar ist, was im öffentlichen Raum nicht erlaubt ist und soll auch im digitalen Raum.
Kann auch im digitalen Raum
nicht okay sein.
Jetzt haben Sie Gewalt gegen Frauen angesprochen. Österreich ist da leider immer wieder ein bisschen ein Rekordmeister, auch bei Femiziden, also Morden an Frauen. Was planen Sie da?
Wir haben ganz klar festgelegt, dass es eine Fußfessel geben soll für Hochrisikotäter, um einerseits die Polizei bestmöglich zu unterstützen, auch in der Kontrolle von Gewalttätern und das Opfer bestmöglich zu unterstützen, dass sich jede in den meisten Fällen die Frau auch sicher fühlen kann, wenn sie von Gewalt betroffen ist. Da haben andere Länder auch schon gut vorgearbeitet. In Spanien gibt es ein derartiges Modell. Auch die Schweiz hat hier schon Dinge erprobt und sich da auch Anleihe zu nehmen, wo das gut funktioniert. Das wollen wir umsetzen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es einen nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen geben soll. Das heißt, jedes Ministerium ist auch zuständig, im eigenen Bereich den Gewaltschutz zu verbessern. Und da müssen wir ganz klar auch bei der Prävention beginnen, dass man schon in der Schule, in den Bildungseinrichtungen, im Kindergarten auch darauf schaut, wie man Konfliktprävention in Wahrheit auch gut verankern kann, dass es gar nicht so weit kommt, dass später an der Gewaltspirale gedreht wird. In der Prävention besser zu werden, ist ein großes Ziel auch.
Wir haben ja schon das Thema Feminismus, aber auch Gleichberechtigung angesprochen. Und jetzt hätte man eigentlich annehmen können, dass das international alles eigentlich seit Jahren auf einem guten Weg sei, war es ja auch teilweise. Und jetzt hatte man zuletzt den Eindruck, hoppala, da passiert etwas. Und das hat vielleicht auch das eine oder andere mit dem neuen US-Präsidenten oder alten neuen Donald Trump zu tun, der auch als Rückschlag des Feminismus gewertet wird von Zeitungen wie der New York Times oder der Washington Post. Wie sehen Sie das?
Die Rückschritte sind leider sehr, sehr, sehr traurig, die hier gemacht werden, insbesondere in den USA. Nachdem Trump gewählt wurde, haben viele Männer auch auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen, jetzt Ex, auch gepostet, Your Body, My Choice. Also die Frauenbewegung, die sich zum Beispiel auch für den Schwangerschaftsabbruch, für den legalen einsetzt, die sagt ja immer, My Body, My Choice, also genau. Mein Körper, meine Entscheidung. Und Die Rechtsradikalen in den USA drehen das um und sagen, der Körper der Frau ist unsere Entscheidung, die Entscheidung der Männer. Und das ist nicht zu akzeptieren. Also hier ist ja auch schon davor durch den von Trump besetzten Supreme Court diese Entscheidung, dass der Schwangerschaftsabbruch in den USA legal ist, auch zurückgedrängt worden. Und wir sehen, dass die Trump-Administration Wörter wie Frauen etc. verbietet in der öffentlichen Verwaltung, was total absurd ist. Aber wir sehen, dass hier nicht
damit
nur
den Leuten erklären, da geht es nicht um Binnen-I oder um irgendwelche Pünktchen oder irgend sowas, sondern tatsächlich um den Begriff Frau.
Ja, genau. Und der ist verboten worden von Trump, was wirklich total absurd ist, weil dadurch Frauen völlig aus dem öffentlichen Leben gestrichen werden. Und wir sehen auch, dass diese Rückschritte nicht nur bei den Frauen enden in den USA, sondern in viele weitere Teile auch ausstrahlen. Wenn das Bildungsministerium in den USA aufgelöst werden soll und das Trump schon unterschrieben hat, müssen alle Alarmglocken schrillen. Das ist die Zukunft der Kinder in dem Land, die damit maßgeblich zerstört wird. Und auch als Wissenschaftsministerin blicke ich sorgenvoll in die USA, weil die freie Wissenschaft dort massiv gefährdet ist, Forscherinnen und Forscher wirklich auch bedrängt werden, Mittel für die Forschung gestrichen werden. Und da ist es unsere Aufgabe als Österreich, aber auch als Europäische Union, die Hand zu reichen und klar zu sagen, wir hier fördern und fordern auch die freie Wissenschaft. Als Politik stellen wir uns mutig vor die freie Wissenschaft. Das muss möglich sein. Unser Auftrag ist es auch, Forscherinnen und Forscher das frei zu ermöglichen und hier auch die Hand in Richtung der Forscherinnen und Forscher in den USA auszustrecken, glaube ich, wird an dieser Stelle jetzt sehr wichtig sein.
Das wollte ich gerade sagen, weil das natürlich die USA und die Forschung sind normalerweise sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Das wäre ja auch eine Chance für Europa, dass da leider in den letzten Jahren teilweise schon ins Hintertreffen geraten ist, da die besten Köpfe zu holen. Werden Sie das bewusst auch anstreben?
Das werden wir auf jeden Fall auch anstreben. Der französische Wissenschaftsminister hat hier schon eine Initiative gesetzt, in Form eines Aufrufes auch an die Kommission hier tätig zu werden.
Wir haben die Franzosen versuchen gerade alle zu sich zu holen, ich sag's nur,
ja, und wir haben
was ich verstehe.
Diesen Brief auch unterzeichnet, also diesen Appell, das war mir auch als Ministerin sehr wichtig. Und wir sind hier auch selber schon am Ausarbeiten von Möglichkeiten, wie wir Forscherinnen und Forscher, Personen aus der Wissenschaft aus den USA nach Österreich bringen, um einerseits, wie gesagt, hier auch klar zu sagen, die freie Wissenschaft ist uns wichtig, aber natürlich auch als Österreich, als Europäische Union gesamt davon zu profitieren. Die USA wird für diese Politik bestimmt die Rechnung präsentiert bekommen in einigen Jahren.
Sie sind eben Forschungs- und Wissenschaftsministerin und ich muss nur in einem Punkt korrigieren, es sind nicht nur die Rechtsradikalen in den USA, die das sagen mit Your Body, Our Choice, sondern das geht in diese evangelikalen Kreise, das geht in diese konservativen Kreise, das ist teilweise dieses Stadt-Land-Gefüge und das sind halt schon auch Sachen, die man in Europa und teilweise in Österreich beobachten kann. Jetzt hat Österreich gerade der Wissenschaftsministerin Wissenschaft gegenüber eine enorme Skepsis im Vergleich zu Westeuropa. Wie wollen Sie das als Wissenschaftsministerin künftig quasi drosseln? Oder das Land wissenschaftsbegeisterter machen, sagen wir es mal positiv.
Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich auch sehen, dass wichtige Errungenschaften der Vergangenheit, wie auch die Bekämpfung von Kinderkrankheiten, wie die Masern etc., zurückgedrängt werden, wo wir schon auch gesundheitlich viel weiter waren. Und da muss doch das Ziel sein, die beste Gesundheit für alle zu bieten. Und das kann nur gehen, indem wir solche wissenschaftlichen Errungenschaften auch nutzen. Und da sehe ich es als meine Aufgabe als Ministerin auch für Wissenschaft und Forschung, hier laut zu sein, zu sagen, die Wissenschaft ist in Österreich frei. Das ist gut so. Die Ergebnisse, die in der Wissenschaft erforscht werden, die müssen auch uns allen zur Verfügung stehen. Das ist auch sehr wichtig. Und die Ergebnisse können und müssen auch Anleitung für politische Wege sein. Also die Erkenntnisse, die die Wissenschaft produziert, müssen in politische Entscheidungen fließen, muss Anleihe sein für das, was wir als Politik dann auch letzten Endes umsetzen. Und hier auch eine Brücke zu schlagen, indem man sagt, die Wissenschaft, das ist oftmals sehr komplex, auch runterzubrechen auf verständliche, auch sozusagen Formate. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Das haben wir auch am Überlegen. Da gibt es schon gute Initiativen. Wie kann man die noch weiter publik machen? Mhm. Die ÖHW, die Österreichische Akademie der Wissenschaft, hat zum Beispiel auch ein großes Projekt laufen, wo auch ein quasi ganzes Haus gebaut werden soll, das geöffnet wird für Schulen, für aber auch Lehrlinge, für junge Menschen, um diesen Kontakt eben zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu knüpfen. Und solche Einrichtungen, solche Projekte zu unterstützen, wird wichtig sein, um auch dieses reflektierte Denken zu stärken, um das Vertrauen in die Institutionen und in die Wissenschaft zurückzugewinnen.
Was sind Ihre Top 3 Prioritäten im Wissenschaftsministerium? Also was wollen Sie da bei Wissenschaft und Forschung unbedingt umsetzen?
Ein großer Punkt ist, wir haben im Regierungsprogramm eine Hochschulstrategie verankert. Mhm. 2040 ist der Blick, den wir da hinrichten wollen. Und da ist klar, die unterschiedlichen Einrichtungen, die wir in Österreich haben, von den Universitäten über die Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen, Privatuniversitäten, wo wollen wir hin? Also wir wollen uns quasi auch zu denen entwickeln, die in Europa auch an der Spitze liegen. Da wollen wir auch hin. Was braucht es dafür? Und da in den Dialog zu treten, eben mit den verschiedenen Einrichtungen, wird im Rahmen dieser Strategie passieren, um da auch eben ein klares Ziel zu haben. Das ist eine ganz große Priorität. Mir ist aber auch wichtig, die Lage der Studierenden zu verbessern. Da haben wir zum Beispiel verankert die Wiedereinführung der Studieheimförderung, also dass gemeinnützige Bauträger auch einen Topf haben, wo sie zugreifen können oder wo sie ansuchen können, um Wohnheime zu sanieren, zu modernisieren, damit gleichzeitig aber auch der Studiwohnheimplatz günstig bleibt. Und die soziale Lage der Studierenden an sich ist auch ganz ein wichtiger Faktor. Also dort zu schauen auf die psychische Gesundheit der jungen Menschen, aber auch wir sehen, dass sehr viele Studierende gleichzeitig arbeiten, da die Studienbedingungen zu verbessern, dass man sich auf die Ausbildung tatsächlich konzentrieren kann, ist ein großer Faktor. Vielfach geht es ums Geld, auch bei der Forschung. Da haben wir uns auf die 4% auch geeinigt, wo wir die Forschungsgelder anheben wollen. Das ist natürlich ein großes Ziel, wo wir auch darauf setzen, dass der Konjunkturmotor in Österreich wieder anspringt und dann diese 4% Forschungsmittel auch möglich gemacht werden.
Mhm. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, wie diese Dreierkoalition oder Zuckerkoalition, wie manche sie nennen, denn jetzt wirklich läuft nach den ersten 3 Wochen. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum heutigen Interview mit der neuen Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und damit noch einmal schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Wir haben ja schon ausführlich über Ihre Agenten in Frauenpolitik, in Wissenschaftspolitik geredet. Jetzt muss ich Sie natürlich auch als SPÖ-Vizeparteichefin fragen, wie funktioniert denn diese Dreierkoalition? Wir wissen, das Ganze war sehr schwierig mit gescheiterten Verhandlungen, dann hat es doch geklappt zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Aber wie läuft es wirklich? Macht sie da alle gute Miene zum bösen Spiel?
Es funktioniert wirklich sehr gut, das Zusammenarbeiten in dieser Dreierkoalition. Und das hat sich auch schon in der zweiten Verhandlungsrunde herauskristallisiert. Man hat hier schnell und sehr effizient gute Ergebnisse erzielt und auch klar gesagt, der Kompromiss, so wie der Bundespräsident es auch formuliert hat, ist ein wesentlicher Teil der Demokratie. Und der Kompromiss besteht nicht nur daraus, dass man sich in einem Thema aus den verschiedenen Perspektiven annähert, sondern dass man auch wirklich anerkennt, dass es für jede Partei inhaltliche Schwerpunkte gibt. Und so haben wir das Regierungsprogramm auch gemeinsam ausgestaltet und arbeiten jetzt sukzessive auch die verschiedenen Themen ab. Und die Zusammenarbeit funktioniert wirklich sehr gut. Wir haben eine erste Regierungsklausur auch gehabt, wo wir bewusst auch IHS und WIFO eingeladen haben, die aktuellen Wirtschaftsdaten präsentiert haben. Wir haben Ableitungen daraus gezogen. Und jetzt geht es vor allem darum, schnell das Budget auf die Beine zu stellen. Und auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam gut stemmen werden.
Mhm. Bevor wir dann eh noch zum Budget kommen, es gibt jetzt natürlich Leute, die die SPÖ- und ÖVP-Koalitionen erlebt haben und erlebt haben, wie rasch es da zum Gegeneinander gekommen ist und zum wechselseitig nichts vergönnen. Jetzt haben wir selbst Kollegen von Ihnen, die älter sind, die das schon erlebt haben in den Koalitionen von beiden Parteien, von ÖVP und von SPÖ, Neos haben das ja noch nicht erlebt, gesagt, das klingt alles total herzig und die ersten Wochen waren auch total lieb, mit jeder darf sein Ding vorstellen, aber die bezweifeln halt, wie lang das anhalten wird. Was sagen Sie denen?
Also ich glaube, dass der Honeymoon dieser Bundesregierung durchaus länger dauern wird als ein paar Monate, sondern sicherlich einige Jahre, weil das Regierungsprogramm ist auf die 5 Jahre Legislaturperiode angelegt und ich verspüre wirklich sehr stark, dass alle an diesem Programm, das ja auch in vielen, vielen Bereichen sehr gut gelungen ist, arbeiten wollen und deshalb nicht nur kurze Flitterwochen, sondern mehrere glückliche Jahre.
Gut, ein mehrjähriger Honeymoon wäre erstaunlich. Dafür müsste man wahrscheinlich sehr, sehr viel arbeiten. Was konkret planen denn die drei Parteien da, damit eben dieser Honeymoon andauern kann?
Also wir haben in der Koordinierung einen guten Prozess gefunden mit den handelnden Personen aller drei Parteien. In unserem Fall ist es die Staatssekretärin Michaela Schmidt beispielsweise, die sich wirklich da sehr eng und sehr gut abstimmen, auch eine gute Grundbasis für die Zusammenarbeit gefunden haben. Und man ist in dieser Regierung auch von den üblichen Hinterzimmerdeals auch wirklich abgegangen, sondern hat zum Beispiel auch mit dem Anhang ganz klar gesagt, ja, es gibt zum Beispiel auch Positionen in dieser Republik, ja, die einfach in ein paar Jahren neu zu bestellen sind. Und wir haben uns da auf einen Modus geeinigt. Also auch diese Transparenz ist wirklich eine neue Qualität in der Zusammenarbeit dieser Regierung. Und ich glaube, dass all das und auch im Zusammenspiel mit den handelnden Personen, die sich auf einer guten Ebene in den Verhandlungen gefunden hat, wirklich dazu führen wird, dass wir diese 5 Jahre gute Arbeit leisten werden und vor allem auch noch auch den aktuell trüben Zeiten wirklich wieder diesen Aufschwung schaffen werden ab 2026 für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für das Land, für die Gesamtbevölkerung, die bei uns lebt.
Sie sprechen jetzt zu Recht die trüben Zeiten an. Es ist wirtschaftlich natürlich extrem herausfordernd. Es gehen immer mehr Unternehmen pleite. Das kostet natürlich immer mehr Arbeitsplätze. Gleichzeitig wird es ein umfassendes Sparpaket geben, auch geben müssen. Aber wie sehr wird das die Wirtschaft erst recht quasi lähmen?
Genau das ist jetzt die große Herausforderung beim Budget, wo sich aber auch von den drei Parteien im Team, Markus Matterbauer als Finanzminister, Aibinger Miedl als Staatssekretärin im Finanzministerium und Schellhorn von den NEOS als Staatssekretär zusammengeschlossen haben und genau diese Herausforderung mit den unterschiedlichen Ministerien auch bewältigen werden. Dass man sagt, ja, Sparpaket ist notwendig, wir sanieren dieses Budget und gleichzeitig Spielräume, die wir gemeinsam schaffen wollen, um Impulse zu setzen, damit eben die Wirtschaft diesen Konjunkturmotor wiederfindet und der anspringt. Weil das wird notwendig sein, auch in den kommenden Jahren dann weitere Spielräume zu schaffen für Initiativen, für einfach auch neue Wege. Und um auch den Haushalt dann ausgeglichen hinzubekommen.
Es müssen ja auch alle Ministerien bis zu 15% sparen. Wo wollen Sie denn in Ihren Ministerien sparen? Also bei Frauen und bei Wissenschaft.
Wir haben den Startschuss am Freitag mit einem Erstgespräch gelegt mit dem Finanzministerium und werden das in den kommenden Wochen auch ausformulieren. Und da möchte ich jetzt nicht über die Medien auch schon irgendetwas kundtun.
Das ist aber schade.
Sondern da braucht es jetzt wirklich noch intensive Arbeiten, auch in der Gruppe und mit den Expertinnen und Experten gemeinsam.
Aber ist es machbar, ohne einen echten Qualitätsverlust auszulösen?
Ich glaube, wir werden das als Regierungsteam gemeinsam gut hinbekommen, dass wir das Budget auch gut sanieren. Und das Team, das sich damit beschäftigt, ist, glaube ich, auch ein sehr kompetentes aus den unterschiedlichen Bereichen, damit wir da wirklich auch einerseits die Zukunft gut im Blick haben, das sage ich auch bewusst als Wissenschafts- und Forschungsministerin natürlich, aber auch den Blick auf die Gesamtgesellschaft. Wir wissen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind die Frauen. Also da wirklich auch ausgewogen auf alle Bereiche den Blick zu haben, das bekommen wir sicher gut hin.
Mhm. Kommen wir jetzt noch auf die SPÖ. Ich habe vorher schon gesagt, Sie sind ja auch SPÖ-Vizeparteichefin. Wie stabil ist denn Ihre Partei?
Sehr. Aktuell ist die Partei sehr stabil, weil...
Haben sich die roten Problembären, Sie haben die Herren einmal bei mir im Interview so genannt, eingekriegt?
Ja, zum Glück bin ich nicht Landwirtschaftsministerin an dieser Stelle zu den Bären. Aber nein, wir haben in der Partei hier wirklich eine absolute Aufbruchstimmung und sehen, dass wirklich auch alle sehr gewillt sind, diese Regierungsbeteiligung ernst zu nehmen, die Aufgaben, die zu erfüllen sind, auch anzuerkennen und da einfach einen guten Weg für das Land in die kommenden Jahre zu zeichnen und auch wirklich umzusetzen, nicht nur zu zeichnen. Und da verspüre ich ganz, ganz viel Motivation, auch bei den SPÖ-Mitgliedern, die hier sich auch teilweise gerade im Wahlkampf befinden, wie zum Beispiel bei der steirischen Gemeinderatswahl. Und die Motivation ist groß, dass das was Gutes wird.
Mhm. Ich komme ganz zum Schluss noch einmal auf Ihr Frauenministerium zurück, weil ich vor kurzem auch einen Health Talk zum Thema Frauengesundheit gehabt habe. Und da wird bemängelt, dass es auch da nach wie vor ziemlich viele Benachteiligungen für Frauen gibt. Also von Medikamententestung, die großteils an Männern und nicht an Frauen getestet wird, damit anders wirken, aber auch quasi, dass der Zugang zum Beispiel rechtzeitig Herzkrankheit, Frauen werden öfters weniger rasch ernst genommen, lauter so Sachen. Ist Ihnen das Problem bewusst und wollen Sie da dagegen vorgehen?
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil in der Medizin ja oftmals Frauen noch immer als kleinere Männer angesehen werden, die wir aber tatsächlich nicht sind. Mhm. Man sieht es schon an uns, dass wir nicht kleinere Männer sind. Und hier auch besser zu werden, ist ein wichtiger Punkt, der auch im Regierungsprogramm verankert ist. Und zwar mit ganz konkreten Maßnahmen. Mit der Etablierung von Frauenprimärversorgungseinheiten. Da geht es nicht nur um die Gynäkologin, den Gynäkologen, der da ist, sondern auch wirklich abgestimmt auf die Bedürfnisse von Frauen, von der Hebamme, der Diätologin, alles, was es dazu gibt, um auch die Frauengesundheit bestmöglich zu unterstützen. Aber auch in der Forschung müssen wir besser werden. Und deshalb sind beispielsweise etabliert im Regierungsprogramm auch Stiftungsprofessuren im Bereich der Gendermedizin. Mhm. Also eben genau, um diesen diversitätsbezogenen Blick auf die Medizin zu haben.
Weil es da vielleicht, dass man es erklärt, da geht es jetzt nicht um Wokismus, sondern da geht es um wirkliche Unterschiede. Es ist einfach so, dass Frauen und Männer da teils sehr unterschiedlich sind.
Das beginnt beim Herzinfarkt. Der ist bei einer Frau anders zu erkennen als beim Mann. Das ist nicht die klassische Lähmung der einen Seite, wie oftmals vermutet wird, sondern das hat ganz andere Auswirkungen. Und der Herzinfarkt, das wissen wir, statistisch belegt, wird erst später bei Frauen erkannt, weil die Symptome eben anders sind, aber eben auch in den Gesundheitsausbildungen weniger berücksichtigt wird. Also, und wir sehen ja auch, dass Frauen weniger gesunde Lebensjahre in Österreich haben als Männer. Also da eben auch Frauenprimärversorgungszentren beispielsweise zu etablieren, diese Stiftungsprofessuren zu etablieren, sind nur zwei konkrete Punkte. Wir haben ja auch vom vorherigen Gesundheitsminister Johannes Rauch noch einen Frauengesundheitsbericht bekommen, der auch wichtige Teilbereiche anspricht wie Endometriose oder auch die Wechseljahre, wo wo noch viel wenig Blick drauf gelegt worden ist. Auch da, der Zyklus bei Männern funktioniert anders. Also der hormonelle Abbau ist sehr linear.
Viel schleichender.
Genau, viel schleichender. Und bei Frauen ist es ganz anders im Zeitverlauf. Also auch dort zu schauen, was heißt es in den Wechseljahren, wie kann man Frauen bestmöglich unterstützen, damit auch diese Lebensphase gut begleitet werden kann. Das sind Schwerpunkte, die Sie im Regierungsprogramm auch wiederfinden, weil da müssen wir 2025 mit der Zeit gehen.
Gut, damit vielen Dank, Eva-Maria Holzleitner, für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit Wiens ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mara weiter und sein Bestreben, Wien zu verändern. Bleiben Sie dran.